Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Letzte Woche haben wir von Martin Berger gehört, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 15 hat er gepredigt und er hat uns gesagt, lass dich richtig volllaufen. Lass dich richtig volllaufen mit Heiligem Geist. Der Herr Jesus vergleicht ja den Heiligen Geist in Johannes Kapitel 7 mit Wasser. Und er sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du Teil von diesem Lebensstrom, dann fließen Ströme des lebendigen Wassers aus deinem Leben. Und das heißt, wer voll ist mit Jesus, der ist voll mit dem Heiligen Geist und bei dem merkt man das auch. Da fließt was übernatürlich Lebendiges aus deinem Leben. Im Epheserbrief stehen noch andere Zeichen dafür, für diese übernatürliche Lebendigkeit. Ich glaube, ich drücke nicht gescheit auf das Ding drauf. Zeichen von dieser Geisterfüllung. Ein Mund, der andere ermutigt. Ein Herz, das durch das ein Singen zum Herrn weht. Gebete voller Dankbarkeit. Und da gibt es noch ein viertes Kennzeichen für geisterfülltes Leben, das in diesem Text steht. Und das hat der Martin letzte Woche bewusst ausgelassen, damit ich heute mehr zu tun habe. Unterordnung. Es steht in Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Vers 21 hängt grammatikalisch gesehen an dem, was davor kommt, dran. Und Vers 18, es gehört vom Satzbau her zu diesem werdet voll mit dem Heiligen Geist in Vers 18. Und die meisten Bibelübersetzungen machen das nicht deutlich durch die Absätze und Überschriften, aber denkt dran, der Paulus hat ja keine Absätze und Überschriften geschrieben, sondern er hat Griechisch geschrieben und der Satzbau macht das klar. Wer voll ist mit dem Heiligen Geist, ja, der lebt auch Unterordnung aus. Das klingt vielleicht schockierend, aber es kommt wirklich darauf an, wem oder ja, welcher Person oder welchen Prinzipien du dich unterordnest. Jesus selbst hat uns das gezeigt, dass Unterordnung nichts Schlechtes ist. Er selbst, Gott der Sohn, ordnet sich Gott dem Vater unter. Jesus ordnet sich auch seinen Eltern unter, sehen wir im Neuen Testament. Wir sehen, dass Unterordnung nicht bedeutet, dass jemand weniger wert ist. Überhaupt nicht. Das würde das Herz unseres Glaubens zerstören, wenn du das verstehen würdest. Unterordnung bedeutet, eine Rollenverteilung zu achten, eine Ordnung Gottes anzuerkennen. Und Paulus geht jetzt im Folgenden drei Beziehungen im antiken Haushalt durch, die diese Unterordnung verdeutlichen, diese Ordnungen Gottes. Er spricht über Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kinder, Herren und Diener. Diese Beziehungen waren für die damalige Gesellschaft fundamental und es hat auch ähnliche Texte gegeben, die diese Beziehungen angesprochen haben, von nichtchristlichen Autoren, sogenannte Haustafeln. Paulus gibt uns jetzt also drei Beispiele dafür, was es heißt, sich einander unterzuordnen und voll heiligem Geist zu leben. Und heute schauen wir nur den ersten Teil an, wo es um geisterfüllte Ehefrauen und geisterfüllte Ehemänner geht. Und wir lesen gemeinsam im Epheserbrief in Kapitel 5 ab dem Vers 21. Und falls du körperlich dazu in der Lage bist, bitte ich dich aufzustehen. Wir lesen aus dem Wort Gottes. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf den Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Vater im Himmel, wir loben dich für dein Wort. Dein Wort ist unser Licht, ein Licht für unseren Weg. Dein Wort verändert uns auch. Wir bitten dich, hilf uns, unsere Herzen jetzt aufzumachen und deinem Wort einen Weg in unser Leben zu bahnen als dein Licht. Amen. Danke. Der erste Teil, da geht es um die geisterfüllten Ehefrauen. Geisterfüllte Ehefrauen achten ihre Männer, die Verse 22 bis 24. Jesus unterchristliche Glaube war für die Frauen in der Antike so unglaublich attraktiv, so wahnsinnig anziehend. Warum war das so? Warum war Jesus so anziehend für Frauen? Frauen hatten in der Welt vor Jesus fast keinen Status und fast keine Rechte. Die Frau war das Eigentum, der Besitz des Mannes. Es gibt zum Beispiel von Epiktet ein Argument gegen Ehebruch, und das geht so, sein Argument gegen Ehebruch, Epiktet war kein Christ, sage ich nur dazu. Okay, das Argument gegen Ehebruch geht so: Was denn, sagst du, sind nicht Frauen Gemeingut? Ich stimme zu. Und auch das Schweinchen ist der gemeinsame Besitz der Festgäste. Aber wenn die Portionen zugeteilt wurden, ist es falsch, eines anderen Mannes teilzunehmen. Das ist das Argument gegen Ehebruch aus der damaligen Welt. Daher war also Ehebruch für einen Mann immer nur dann ein Verbrechen, wenn er es mit einer verheirateten Frau getan hat. Und nur deswegen, weil diese Frau ja der Besitz von dem anderen Mann war. Das war die Stellung der Frau. Nur ein Beispiel von vielen, das ich euch jetzt geben könnte. Wir verstehen, warum Medea bei Euripides klagt: Von allem, was auf Erden Seel und Leben hat, die allerärmsten Wesen sind wir Frauen doch. Aber Jesus war anders. Er bejaht die volle Menschlichkeit der Frau. Da ist jemand, der auf einmal sagt: Frauen sind ganze Menschen. Er bejaht die volle Gottes-Ebenbildlichkeit der Frau und ihre Teilhabe am Bund mit Gott. Er spricht öffentlich mit Frauen. Er lehrt nicht nur Männer, er lehrt auch Frauen. Er nimmt Frauen als Jüngerinnen an. Kannst du in Lukas 8 nachlesen, falls du es mir nicht glaubst. Und von daher verstehen wir, dass Frauen im frühesten Christentum so einen hohen Stellenwert und ein Ansehen genossen haben. Respekt und Status als Jüngerinnen, als Auferstehungszeuginnen. Weil Jesus so anders war im Umgang mit Frauen, war er so attraktiv und sie sind seine Nachfolgerinnen geworden. Frauen sind zugelassen zu Taufe und Abendmahl. Das ist gigantisch gewesen. Anders als in griechischen Versammlungen durften sie in der christlichen Versammlung sprechen. Gigantisch, wie Jesus die ganze Gesellschaft verändert hat seitdem. wie viel wir ihm verdanken. Frauen erleben in den christlichen Gemeinden eine bis dahin unbekannte Würde und Freiheit. Jede Frau hat Würde, ist vor Gott gleich viel wert wie ein Mann. Eins, durch Christus eins mit allen Gläubigen. Mann und Frau sind in dieser Hinsicht gleichgestellt. Und sie sind auch aufgerufen, einander zu dienen. Also Markus 10, 43 und 44, wo Jesus sagt, wer groß sein will unter euch, das soll der Diener von allen sein. Das gilt auch in der Ehe. Muss man nicht erst jetzt Epheser 5 lesen. Und deswegen ist auch diese Haustafel, die wir hier jetzt lesen heute, so, diese christliche Haustafel, so spektakulär anders als die antiken Haustafeln. In den anderen Haustafeln werden nur die Männer angesprochen, die Hausherren. Wie soll man das verwarten von einer Frau, dass sie da zuhört, versteht und entscheidet? Das ist ja Quatsch. Das war die antike Denkart. Aber Christen sind natürlich anders. Hier werden auch die Frauen angesprochen, auch die Kinder, auch die Diener im Haushalt. Und das ist revolutionär. Alle sollen zuhören, überlegen und vor Gott eine Entscheidung treffen, ob sie diesen Weg mit Jesus gehen wollen, auch im Haushalt, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und unser Abschnitt über Mann und Frau in der Ehe ist sogar noch besonders besonders. Wenn den Kindern gesagt wird, Kapitel 6, Vers 1, gehorcht euren Eltern. Und wenn den Dienern im Haushalt gesagt wird, Kapitel 6, Vers 5, gehorcht euren Herrn, ja, dann wirst du das Wort Gehorsam in der christlichen, geisterfüllten Ehe umsonst suchen. Such's mal in unserem Text, wo das steht, Gehorsam, das Wort, kommt nicht vor. Hier geht's nicht um Gehorsam, hier geht's um Freiwilligkeit, Respekt und Liebe. Und dennoch gibt es eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat in der Ehe. Und die geisterfüllte Ehefrau wird jetzt da in unserem Bibeltext anders beschrieben als der geisterfüllte Ehemann. Hier in unserer Stelle werden die Ehefrauen angesprochen, vor Gott eine Entscheidung zu treffen. Und die Frage, die die gläubige, geisterfüllte Frau mit Ja beantwortet, ist die: Respektiere ich meinen Mann als den, der in unserem gemeinsamen Tanz führt? Und dieses Akzeptieren, dieses Zugestehen, dieses Zugeständnis an den Mann, okay, geh du voraus, das nennt die Bibel Unterordnung. Unterordnung. Das muss man übersetzen, glaube ich, weil das klingt für unsere Ohren schon so komisch. Aber was ist da gemeint? Unterordnung ist nicht etwas, was der Mann verlangt. Liebe Männer, wehe euch, wenn ihr diesen Text verwendet, um Druck zu machen. Unterordnung ist keine Forderung des Mannes an die Frau, sondern ist etwas, was die Frau freiwillig schenkt. Und sie tut es nicht wegen dir, sondern sie tut es wegen Jesus, wegen dem Herrn. Das steht in Vers 22. Da steht ja, als dem Herrn. Unterordnung hat auch ganz klare Grenzen. Die werden in Apostelgeschichte 5, 29 ganz klar gezogen. Da wird gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt ganz klare Grenzen. Unterordnung bedeutet eben nicht, sich alles gefallen zu lassen. Es gibt klare Grenzen. Kein Mann darf seine Frau schlagen. Kein Mann darf seine Frau ausbeuten, klein halten. Das ist alles nicht im Willen Gottes. Missbrauch in der Ehe ist immer noch Missbrauch. Und wenn wir als Gemeinde davon Wind bekommen, dann werden wir die Polizei einschalten. Das sage ich so klar dazu, weil dieser Text ja so oft missbraucht wurde, um Macht auszuüben gegen Frauen in der Ehe. Das ist überhaupt nicht das, was der Text sagt, wenn man den liest. Unterordnung hat ganz klare Grenzen. Also zusammengefasst, Unterordnung ist freiwillig, wegen dem Herrn, nicht grenzenlos, sondern durchdacht. Und Gott hat die Ehe so geordnet, dass der Mann das Haupt sein soll. Das steht in Vers 23 da. Der Mann ist das Haupt der Frau. Der Mann soll Verantwortung tragen, den Kopf hinhalten. Entscheidungen in Gang setzen, nicht über seine Frau drüberfahren, aber vorangehen und sie voller Liebe und Fürsorge mitnehmen. Und hinterher nicht sagen, du bist schuld. Den Kopf hinhalten. Wenn das Ehepaar in der Nacht aufwacht und es ist ein Einbrecher unten, dann sagt der Mann nicht, du, geh du runter, ich war das letzte Mal dran. Und wenn ihr als Ehepaar, wenn das Ehepaar sich in einer Frage nicht einigen kann, dann muss der Mann irgendwann eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, die er für die beste für seine Frau hält. Das kommt ganz klar aus dem Rest von unserem Text raus. Und es kann sein Ja oder Nein oder wir warten, bis wir uns eins sind. Und mit dieser Entscheidung muss er dann leben. Hauptsein wird in diesem Text also nicht als Hierarchie verstanden. Es geht nirgendwo im Evangelium um Macht und Gewalt. Sondern in diesem Text, wenn du schaust, was macht dann das Haupt? Da geht es um Liebe, Selbsthingabe, Nähren und Pflegen. Es gibt eben kein Oben und Unten, sondern wie bei einem Tanz ein Miteinander, ein Einssein. Gott hat die Ehe so geordnet, dass der Mann für die Gesundheit und die Harmonie in der Ehe zuständig ist. Und mit so einem Mann ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, sich unterzuordnen für die Frau, seine Fürsorge dankbar anzunehmen. Und das hat Gott alles nicht so eingerichtet, weil der Mann vielleicht klüger ist oder gläubiger oder wichtiger oder sowas. Alles, das ist alles Quatsch. Oder weil der Mann irgendwie psychologisch anders gestrickt ist oder so. Das hat Gott alles nicht deswegen gemacht. Es ist ja auch bei einem Tanzpaar nicht der Mann wichtiger als die Frau. Warum hat Gott dann die Ehe so geordnet, dass der Mann das Haupt sein soll und die Frau wie bei einem Tanz seine Führung annehmen soll? Warum hat er das gemacht? Da kommen wir dann im dritten Teil der Predigt drauf. Das war jetzt der erste Teil. Geisterfüllte Ehefrauen achten ihre Männer als ihr Haupt. Wegen Jesus überlassen sie ihren Männern die Rolle beim Ehetanz zu führen. So weit, so leicht. Jetzt kommt es zu den Ehemännern. Geisterfüllte Ehemänner lieben ihre Frauen. Die Verse 25 bis 29 sind viel mehr Verse übrigens. Nur, dass ihr da klar seid. Geisterfüllte Ehemänner lieben ihre Frauen, aber nicht irgendwie, sondern sie lieben wie der Herr. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wie hat der Herr die Gemeinde geliebt? Selbstlos. Christus hat sich selbst hergegeben für die Gemeinde am Kreuz. Christus ist ans Kreuz gegangen und er ist nichts geworden für uns, für jeden von uns. Komplett selbstlos. Nicht egoistisch. Er hat nicht auf seinen Vorteil geschaut, sondern auf uns. Er hat es für uns gemacht. Deswegen ist Gott, der Sohn, am Kreuz gestorben für uns. Er hat sich selber für die Gemeinde gegeben. Aber seine Liebe geht natürlich noch weiter danach, Vers 26 und 27. Er hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus tut das alles, damit die Gemeinde immer schöner und reiner und herrlicher wird. Christus reinigt von Sünden. Er sagt das Ja-Wort zur Gemeinde und dann bleibt er für immer treu. Er verwandelt die Gemeinde. Und eines Tages werden wir als Gemeinde makellos vor Gott stehen. Er macht das mit uns. Es ist nicht das, dass wir das selber machen. Wir könnten das auch nie. Sondern er arbeitet weiter an uns. Er hat uns nicht nur erlöst, sondern jetzt verändert er uns auch. Und eines Tages, am Ende der Zeit, stehen wir gemeinsam mit allen, die ihm gehören, makellos vor Gott. Da werde ich mich neu vorstellen müssen. Werdet mich nicht mehr erkennen. Christus hat also ein gewaltiges, über die Maßen gutes Ziel für die Gemeinde. Und er schafft es alles durch seine Liebe. Ohne Macht, ohne Gewalt, ohne Willkür, ohne Unterdrückung, ohne Missbrauch. Durch seine Liebe schafft er das natürlich. Geisterfüllte Ehemänner lieben ihre Ehefrauen selbstlos, wie der Christus, der alles gegeben hat für die Gemeinde. Vers 28 sagt uns, dass die Ehemänner es Gott und ihren Ehefrauen schuldig sind, die Frauen so zu lieben, wie der Christus die Gemeinde. Das steht in Vers 28. So, wie das, was er alles vorher beschrieben hat. Und sie schulden es Gott und ihren Frauen auch, so zu lieben, wie sich selbst. Vers 28. Wie ihre eigenen Leiber. Wer so liebt, liebt sich selbst wie sein eigenes Fleisch. Vers 29. Und Vers 33. Männer sollen ihre Ehefrauen lieben wie sich selbst. Und Selbstliebe, das ist jetzt etwas, was wir Männer gut verstehen können. Füße hochlagern. Alle lassen mich in Ruhe. Ich krieg die besten Stücke. Mach das für sie. Mach sie glücklich, weil der Spruch ist ja wahr. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Glückliche Frau, glückliches Leben. Das ist wahr. Als Ehemann bist du so eng mit deiner Ehefrau verbunden, dass es dir gut geht, wenn es ihr gut geht, wenn sie glücklich ist. Und ich denke mir oft, ich brauche eine Pause. Und dann schaue ich auf meine Ehefrau und die ist immer noch bei irgendwas dran. Ich bin schon geschlaucht und schaue rüber und was macht sie? Geschirr waschen, Wäsche aufhängen, den Kindern die Zähne putzen, Müll rausbringen. Würde Jesus jetzt auf der Couch liegen? Ich glaube das nicht. Geisterfüllte Männer werden hier beschrieben als die, die alles geben, weil sie verantwortlich sind, dass es ihren Frauen gut geht. Oder ein anderes Beispiel. Wer greift bei euch die Initiative zum Gebet? Wer macht den ersten Schritt zum Bibellesen? Geisterfüllte Ehemänner werden hier so beschrieben als die, die die Verantwortung übernehmen. Aber Männer wollen nicht die Verantwortung übernehmen. Es gibt nicht viele, die heldenhaft den Kopf hinhalten, Entscheidungen treffen und die Konsequenzen ausbaden wollen. Immer wenn wir da in der Gemeinde Leute suchen, die ein bisschen Verantwortung übernehmen, dann tritt immer gleich das große Zaudern und Zagen ein. Wir Männer, wir wollen, das ist eine Folge des Sündenfalls, wir wollen nicht den Kopf hinhalten. Und das Ganze ist natürlich auch in der Familie so, wenn wir Fliesen aussuchen, ja, dann hätte ich natürlich am liebsten, dass die Johanna alles entscheidet. Das ist aber nicht richtig. Und ich habe ja 3 Wochen lang jetzt schon mich mit diesem Text beschäftigt. Das würde ich euch auch empfehlen. Denkt darüber nach als Männer. Was bedeutet das konkret? Schau, dass die Ehe für deine Ehefrau eine Quelle der Erfüllung und Sicherheit ist. Das macht ja Jesus mit der Gemeinde auch. Er ernährt sie und pflegt sie, wo sie einen Ansporn zur Heiligkeit kriegt. Und so macht es auch der Christus ja mit der Gemeinde, mit uns. Er ernährt uns und er pflegt uns und heiligt uns. Also wenn ein Mann, wenn jetzt irgendein Mann da sein sollte, rein zufälligerweise, irgendein Mann da sein sollte, der sich wünscht, dass seine Frau ihn achtet, dann ist das der einzige Weg. Liebe sie so, wie der Herr liebt. So, wie du dich selbst liebst. Dein Hauptsein ist dafür da, die Frau zu lieben, damit sie wird, was Gott sich gedacht hat. Frei, schön, heilig. Erfüllt. Und dann wird es für eine Frau leicht sein, gerne deine Initiative und deine Verantwortung zu achten. Beim Turniertanz wird nur das Paar bewertet, nicht eine Einzelleistung. Und so ein liebevoller, geisterfüllter Tanz ist herrlich. Das ist herrlich. Wenn ihr das macht, dann seid ihr ein Team für den Herrn Jesus. Ihr macht ihm Ehre, ihr helft einander, für ihn schön zu sein. Geisterfüllte Ehefrauen achten ihre Männer, geisterfüllte Ehemänner lieben ihre Ehefrauen, wie Christus die Gemeinde und wie sich selbst. Und jetzt kommen wir zur Begründung von dem allen, von diesen ganzen Aufforderungen. Geisterfüllte Ehen spiegeln die Erlösung wider. Dauernd wird ja da die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde verglichen mit der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Die Ehefrauen ordnen sich unter, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Die Ehemänner reiben sich auf für ihre Frauen, wie Christus es für die Gemeinde getan hat. Und konkret wird es beschrieben in Abvers 30. Ich lese vor Abvers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen, das ist jetzt ein Zitat aus 1. Mose 1, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Seit der Schöpfung gilt, die Ehe ist die tiefste menschliche Beziehung jetzt, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, die Beziehung zwischen dir und Jesus steht noch über allen menschlichen Beziehungen. Aber die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, da ist die tiefste Beziehung die Ehe. Tiefer als die zwischen Eltern und Kinder. Denn Vater und Mutter werden für die Ehe verlassen, wie da steht. Die Ehe ist ein Bund. Dieses Wort anhängen, das da verwendet wird, heißt eigentlich Bundestreue üben. Da habe ich ja noch viel Material, über das wir später reden können. Habe ich alles aus Zeitgründen rausgeschmissen. Sie ist ein Bund. Die Ehe ist ein öffentlicher, bindender Bund zwischen einer Frau und einem Mann. Und die Ehe ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder, Gott fügt Mann und Frau zusammen und sie werden ein Fleisch, eine Einheit. Das ist das Wunder, dass ein Mann und eine Frau in der Ehe eins werden. Und warum hat Gott das jetzt so eingerichtet mit der Ehe? Warum hat er bei der Schöpfung das so festgesetzt, diese Ordnung so eingerichtet? Ja, Vers 32 noch einmal. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus weiht uns ein in Gottes mysteriösen Plan, der sich in Jesus erfüllt. Die Ehe war von Gott eben so geordnet, weil durch die Ehe die Erlösung sichtbar wird. Gottes Plan war immer, die Gemeinde durch die selbstlose Golgatha-Liebe von Jesus Christus zu erlösen. Es war immer sein Plan, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, dass die Gemeinde Christus als ihr Haupt annimmt, ihm vertraut, durch ihn wächst. Das war immer Gottes Plan. Deswegen hat er bei der Schöpfung die Ehe dann so gemacht, damit geisterfüllte Ehen die Erlösung widerspiegeln. Die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde spiegelt sich in der Beziehung zwischen Mann und Frau in der geisterfüllten Ehe wieder. Das heißt, Gott hat die Ehe so geschaffen, um die Erlösung zu erhellen, zu erleuchten, zu verdeutlichen, darzustellen. Also es geht in Epheser 5 nicht nur ums Kochen und Waschen und Zähneputzen und falsch ausgedrückte Zahnpastatuben und ein paar Ehetipps. Es geht um viel mehr. Das Bild ist viel größer. Es geht um die Erlösung Gottes, sein großer Plan mit der ganzen Welt. Das wiederzuspiegeln, das ist herrlich und ernst. Herrlich, wenn Gottes Liebe sich spiegelt. Sehr, sehr ernst, wenn das nicht passiert. Alles, was die Ehe untergräbt, besudelt, verdreht, befleckt. richtet sich gegen das Herz Gottes, gegen seinen Erlösungsplan. Wenn du deine Ehefrau falsch behandelst, wenn du deinen Ehemann falsch behandelst, wenn du ohne Ehe einfach so zusammenlebst, wenn deine Ehe zerbricht. Und da sind wir jetzt schon mitten in unserer verdrehten und zerbrochenen und befleckten Realität. Und hier sitzen lauter Menschen und hier steht auch ein Mensch, der an den Maßstäben Gottes scheitert. Wir sind lauter Menschen, die an den Maßstäben Gottes scheitern. Da sind Männer, die ihre Ehefrauen falsch behandelt haben, die egoistisch waren, nicht selbstlos, die ihre Ehefrau heimlich als Dienerin betrachtet haben, statt ihr zu dienen, die Ehebruch begangen haben. Hier sind Frauen, die immer wieder damit kämpfen, ihre Männer zu achten. Hier sind Männer und Frauen, die schuldig geworden sind in sexueller Hinsicht. Durch Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe oder durch erzwungenen Sex in der Ehe. Hier sind Geschiedene. Hier sind Singles, die vergessen haben oder versucht sind zu vergessen, dass nur Jesus der Erlöser der Gemeinde ist. Dass man Erfüllung und Sicherheit und Liebe letztlich nie von einem Menschen, von einer Partnerschaft kriegen kann. Er ist der Erlösung. Er, der Erlöser, wird extra in Vers 23 ja betont. Erfüllung kriegst du nie bei einem Partner. Wir sind Kinder Gottes, die dir vielleicht ein völlig falsches Bild davon vermittelt haben, was ein geisterfüllter Ehemann ist, was eine geisterfüllte Ehefrau ist. Hier sind Leute, die Lüge geredet haben über den Willen Gottes, die dich nicht davor gewarnt haben, eine Beziehung über den Willen Gottes zu setzen. Wir leben in einer verdrehten und zerbrochenen und befleckten Realität im Schatten von jahrtausendelangem Geschlechterkampf, Hass, Unterdrückung, auf Hass aufeinander. Wir leben auch im Schatten unserer eigenen Sünde. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Gott vergibt auch hier. Manche Christen haben ja das Gefühl, dass Gott alles vergeben kann. Nur nicht unsere Sünden in diesem Bereich, wo es um unsere Sexualität geht. Um unsere Identität als Mann und Frau. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieser Bereich in uns eben so tief geht. Aber Gott vergibt auch hier. Deswegen bitte ihn um Vergebung, wo du Vergebung brauchst. Wenn du ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben. 1. Johannes 1, 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Missetat. Jesus vergibt. Jesus hat am Kreuz auch für das Versagen in der Ehe und in allen Beziehungen gelitten. Es war bei ihm, Gott hat für das bezahlt am Kreuz. Auch dafür, auch für diese Sünden hat er gelitten. Vielleicht spürst du die Last der Sünde auf dir, dann komm zu Jesus und rede mit ihm. Und wenn dir das hilft, oft hilft es, dass du das mit einem Bruder oder mit einer Schwester gemeinsam tust. Hier sind viele von uns, die wären bereit dazu. Ich bin auch bereit dazu, wenn du das machen möchtest, dass wir gemeinsam beten. Bitte Jesus um Vergebung und um Reinigung. Er macht rein, wenn du ihn bittest. Vielleicht spürst du auch die Last der Überforderung. Ich spüre die Last der Überforderung. Kein Mann kann so von sich aus lieben. Keine Frau kann so von sich aus vertrauen. Ja, wenn du diese Last auch spürst, die Last der Überforderung, dann komm auch du zu Jesus. Nur er ist der Erlöser. Er füllt dich mit dem Geist. und er hilft dir, Schritt für Schritt selbstloser zu werden und alles von ihm zu erwarten. Er ist nicht nur unser Vorbild. Das ist Quatsch. Er ist der, der in uns wirkt, der alles für uns gemacht hat, weil wir das selber nie könnten. Das ist das Evangelium. Bitte ihn um Hilfe. So, wie geht's euch jetzt damit? Wie geht es euch damit? Vielleicht bist du auch frustriert, weil du das Gefühl hast, dass du allein bist in deiner Ehe, bei diesem Kampf, bei dieser Sehnsucht, geisterfüllt zu leben. Ich möchte euch bitten, ihr Ehepaare, die da sind, dass ihr heute am Nachmittag miteinander über diese Bibelstelle sprecht. Ja, und wer fängt an? Ja, super. Also das, Gott sei Dank hat es Anna den Schluss gezogen. Okay, bitte sprecht heute am Nachmittag mal miteinander über diese Bibelstelle und betet miteinander. Und wir alle, natürlich, wir alle, also auch die Nichtverheirateten und wir alle, ich möchte euch bitten, betet für die Ehen in der Gemeinde, dass sie geisterfüllt sind und Gottes Liebe widerspiegeln. Und betet, dass wir alle, egal ob verheiratet oder nicht, bereit sind, einander zu dienen, selbstlos einander Liebe zu geben. So wie es der Herr uns gesagt hat und ja, nur er wirklich schaffen kann in uns. Beten wir dafür, dass die Ehen in der Gemeinde geisterfüllt sind und Gottes Erlösung widerspiegeln. Und jetzt beten wir miteinander. Herr Jesus, du bist unser Haupt und du bist unser Erlöser. Und bei dir sehen wir, was es bedeutet, ein Haupt zu sein. Herr, wir sehen, wie liebevoll und zärtlich und fürsorglich und selbstlos du bist. Du bist Liebe und Selbstlosigkeit. Und wir loben dich dafür, dass du bereit warst, alle unsere Hartherzigkeit, unsere Selbstsucht, alles mit ans Kreuz zu nehmen. Herr, danke dafür, dass das bei dir am Kreuz gehangen ist und dass du Vergebung hast für das Ganze, was falsch läuft in unserem Leben. Herr, wir loben dich dafür. Und wir bitten dich so sehr, erfüll uns mit deinem Geist, sodass unsere Beziehungen untereinander von dir sprechen. Wir bitten dich für die Ehen in der Gemeinde, dass du sie füllst mit deinem Geist und dass sie deine Erlösung widerspiegeln. Ja, wir bitten dich auch für die Gespräche am Nachmittag oder im Auto beim Heimfahren. Herr, wir bitten dich um Frieden, um Weisheit, um deine Gegenwart auch dabei. Wir bitten dich für uns alle, hilf uns, dass wir bereit werden, deinen Weg zu gehen. Und ich danke dir so sehr, dass ja, ich das nicht tun muss, um dich zu beeindrucken, sondern dass du das in mir tun willst, weil du der Erlöser bist. Herr, wir loben dich. Wir bringen alles vor dich, was uns bewusst geworden ist, was so schief läuft in unserem Leben. Herr, wir bitten dich auch um Gelegenheiten, wenn das für uns jetzt dran ist, mit einem Bruder oder mit einer Schwester darüber zu reden. Herr, gib uns diese Gelegenheit gleich, sehr schnell. Herr, wir wollen frei werden von der Last der Sünde und der Schuld und frei für dich leben, mit dir leben. Denn du bist der Erlöser. Amen.